ist ein Podcast, der zeigt, dass unser Leben nicht immer geradlinig verläuft und wir genau deswegen unsere individuelle Geschichte leben können. In diesem Podcast begrüße ich Miriam Resch, TeilnehmerInnen des Lehrgangs für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Mit Ihnen spreche ich über Kultur, Aus- und Weiterbildung und Ihre beruflichen Abbiegemomente. Ich bin Miriam Resch und heute zu Gast ist eine Abbiegerin, die als Sozialwissenschaftlerin im Kulturbereich den Blinker dann in die juristische Karriere gelenkt hat und das heute in Form von verschiedensten Tätigkeiten ausübt. Willkommen, hallo.
Hallo.
Dein Name?
Manuela Kohl.
Dein Alter zu Beginn des Lehrgangs?
28.
Dein jetziger Beruf?
Juristin.
Und dein ehemaliges Lieblingsstudienfach?
Vielleicht auch anknüpfend an mein allererstes Studium, dann auch im Postgraduate die Kunstsoziologie beim Professor Smulitz.
Dein jetziger Beruf ist Juristin. Wo bist du da tätig?
Ich bin beim TÜV Austria. Das ist einer der 7 TÜVs, die es im deutschsprachigen Raum seit ungefähr 150 Jahren gibt und jetzt aber international vertreten ist. Die Leitung der Rechtsabteilung, also Jobtitel, ist Head of Legal and Compliance.
Ich habe auf der Homepage des TÜV Austria so einen Untertitel gesehen, der sagt, was bleibt, ist das konstante Bedürfnis nach Sicherheit und Qualität. Spielen diese 2 Elemente auch eine Rolle in deinem Privatleben?
Oh nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin durchaus auch ein bisschen draufgängerisch. Ich bin eher aus anderen Gründen beim TÜV gelandet. Also wenn man sich vielleicht denkt, dass ich ursprünglich Soziologie studiert habe, mit Schwerpunkt auf Kunst- und Kultursoziologie und dann eben Kulturmanagement, habe ich doch eigentlich immer einen Job mit Sinn gesucht. Und als ich in die Juristerei gewechselt bin, war für mich auch klar, dass sehr viele Arbeitgeber und auch Branchen nicht in Frage kommen. Und der TÜV Austria sorgt eben für Sicherheit und Qualität. Also er schaut auch, dass Gesetze eingehalten werden und so weiter. Und damit konnte ich mich identifizieren, trotz meinem Kunst- und Kultur-Background.
Verstehe. In einem Word-Rap hast du da geantwortet, dass es grundsätzlich immer prickelndes Mineralwasser bei dir gibt, aber du auch gerne einen Tee mit Ruth Bader Ginsburg und ihrem Mann trinken würdest. Mhm. Wieso das? Was fasziniert dich an ihnen?
Also die Ruth Bader Ginsburg war ja eine Richterin am Supreme Court und eine aus der liberalen Ecke. Und es gibt sowohl einen Spielfilm wie auch eine Dokumentation über sie. Und ich fand die Dokumentation großartig. Also möchte jetzt nicht so vermessen sein und mich und meinen Mann mit den beiden vergleichen. Aber es war hilarious. Und ich fand die beiden toll und hätte gerne mit denen einen Tee getrunken.
Bevor wir jetzt deine derzeitige Rolle besprechen, nimm unsere Zuhörerinnen mal mit auf eine Kurzreise in deiner Vergangenheit. Du hast es schon angesprochen, wo es bei dir beruflich losging. Was waren deine Stationen?
Ja, also mit Schwerpunkt Kunst- und Kultursoziologie habe ich erstmal im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet, habe zum Beispiel Besucherstudien in Kunstmuseen durchgeführt, hatte aber dann den Eindruck, dass ich mich da ein bisschen breiter aufstellen muss, ein bisschen praktischer und deshalb an das Kulturmanagementstudium angeschlossen, weil es halt so ist, dass man im Kulturbereich oft prekär beschäftigt ist, also gerne auch mal scheinselbstständig und ich auch da betroffen war. Hat es mir irgendwie so gewirkt, als bräuchte ich juristische Kenntnisse. Und ich habe mich dann noch für ein Jus-Studium eingeschrieben. Ich wusste dann auch, das ist jetzt das 2. Studium, ich habe nicht endlos Zeit, ich kann es jetzt nicht so aufziehen, dass ich dann letztendlich 20 Semester studiere. Ich habe das Jus-Studium mit 5 Semestern durchgezogen.
Chapeau.
Fürs Doktorat habe ich mir dann ein bisschen länger Zeit gelassen. Und nachdem ich das auch abgeschlossen hatte, habe ich dann meinen ersten juristischen Job begonnen, 2015.
Okay, in welchem Bereich war der?
Das ist noch immer meine jetzige Stelle beim TÜV Austria.
Okay. Du hast vorher angesprochen, dass ein paar Bereiche in der Juristerei von vornherein ausgeschlossen waren. Welche waren das?
Ich formuliere es allgemeiner. Ich möchte weder Konsumenten abzocken, noch irgendwie Arbeitnehmer ausbeuten und gar nicht in quasi, wie man so schön sagt, dritte Weltländern. Und da kam für mich eigentlich nur ein Arbeitgeber in Frage, eigentlich aus dem Dienstleistungsbereich, der auch keine Umweltverschmutzung betreibt oder die Umwelt nicht ausbeutet. Ja, dann bleibt nicht mehr viel.
Okay. Du hast schon die Kultur auch angesprochen, dass das immer eine große Rolle gespielt hat. Welchen Stellenwert hatte Kultur in deiner Kindheit?
Ich bin in der bayerischen Provinz aufgewachsen, ich muss sagen, eher wenig. Ich habe zwar gemerkt, dass ich mich mit den Volkskulturelementen überhaupt nicht abfinden kann. Und für mich war dann auch der Umzug in die Großstadt nach Wien endlich mal so eine, sagt man, eine Offenbarung, die ganzen Kunstmuseen, die sich da angeboten haben. Aber ja, Kindheit und Jugend in der Provinz eher nicht so.
Okay. Hat sich dein Verständnis von Kultur verändert? Also was du unter Kultur verstehst, beziehungsweise vielleicht auch verstanden hast, durch Studium oder einfach durch deinen privaten Konsum, wenn man es sagen kann.
Ja, vielleicht durchaus etwas erweitert in dem Sinn, dass es nicht nur Hochkultur ist oder Volkskultur, dass es da auch noch einiges dazwischen gibt. Aber ja.
Du hast Hochkultur gerade schon erwähnt. Wir diskutieren auch im Unterricht immer wieder, ob es diese Unterteilung zwischen Hochkultur, Subkultur, was ist Kultur überhaupt, nach wie vor geben soll, weil es ja doch auch was mit elitärem Verständnis zu tun hat. Wie ist da dein Blickwinkel dazu? Ist Hochkultur auch 2025 noch ein Thema?
Ich vermute schon, und ich sage mal, wenn man es auch so die Bewegungen in den USA anschaut, wenn ein Trump ein Kulturcenter übernimmt und man einfach glaubt, die Kultur dort ist zu woke, also es gibt wohl noch immer Kultur, die sozusagen nicht verstanden wird als Elitenkultur, gebrandmarkt. Also es ist einfach so.
Von der Hochkultur über die Kultur- und Sozialwissenschaft, dann bist du abgebogen. Gab es einen bestimmten auslösenden Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt möchte ich was ganz anderes machen? Gab es da eine Intention?
Sag mal, nicht in dem Sinn, ich möchte was anderes machen, sondern mehr im Sinne von, ich brauche die Kompetenzen. Ich möchte mich auskennen, vor allem auch arbeitsrechtlich. Und dass ich dann tatsächlich in die Juristerei gewechselt bin, hat ja noch eine Weile gedauert. Also über 4 Jahre nach meinem Jus-Abschluss, wo ich dann mit dem Doktorat fertig geworden bin. Und das hat sich einfach super ergeben. Wobei ich aber gestehen muss, dass ich ursprünglich mal nach meinem Abitur mit Jura geliebäugelt habe. Und es wurde halt dann Soziologie und ich bin aber froh drum.
Also, warum?
Ich finde einfach, ich habe es genossen, mich in das, also für Soziologie habe ich mir 12 Semester Zeit gelassen, mich da so wissenschaftlich zu vertiefen, einige wichtige Werke zu lesen. Also ich hätte nicht gleich direkt in ein Jus-Studium starten wollen. Das wäre dann doch ein bisschen zu wenig Bildung nach meinem Geschmack.
Inhaltlich sind da natürlich Welten dazwischen. Was würdest du sagen, sind sonst noch für Unterschiede? Also wenn du jetzt sagst, okay, inhaltlich ist klar, aber nicht menschlich, im Umgang, im Zugang.
Ich könnte mir vorstellen, nachdem es ja sowieso für Hochschulen und Universitäten Hürden gibt, wo man sagt, aus bestimmten Milieus und Schichten hat man vielleicht ein Hemmnis. Das betrifft, glaube ich, beide Studien, also so wie Soziologie wie Jus. Aber ja, natürlich, Jus ist fast eine praktische Berufsausbildung. Das ist mit Soziologie da nicht zu vergleichen. Also bei der Soziologie fragt man ja, was die Absolventen dann werden. Taxifahrer.
Ist aus dir offensichtlich nicht geworden. Haben deine privaten Umstände zu diesem Jobwechsel auch beigetragen oder war das eine rein professionelle Entscheidung?
Nein, aber lustigerweise hatte mein Mann schon weit vor mir mit Jus begonnen,
okay.
2005. Und als ich mich dann 2009 auch dafür entschieden habe, weil er irgendwie kein so ein guter Rechtsberater war, hat er gemeint, du glaubst wohl nicht, dass du früher fertig wirst, aber ich war auch früher fertig.
Challenge accepted. Genau. Verstehe. Du hast jetzt immer wieder so anklingen lassen, dass dir wichtig war, dass du arbeitsrechtlich ein bisschen mehr Know-how hast. Möchtest du ein bisschen drüber erzählen, was da der ausschlaggebende Punkt war?
Ja, also ganz grundsätzlich hat auch im Kulturmanagement-Lehrgang einer der Vortragenden mal gesagt, aber nicht im Lehrgang selbst, sondern bei einer Veranstaltung am Rande, dass im Kulturbereich die Mitarbeiter nicht nur schlecht bezahlt sind, sondern auch schlecht behandelt werden. Das fand ich eine ziemlich markante Aussage. Und da würde ich mich jetzt auch gar nicht ausnehmen. Also eben, wenn man prekär beschäftigt ist und mit Werkverträgen abgespeist wird. Und ich habe mir dann eben gedacht, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Und ich möchte dazu qualifiziert mich auskennen und ja, 5 Semester Jus-Studium.
Waren dann eine gute Schule. Ja. Für Leute, die vielleicht vom TÜV noch nicht so viel gehört haben oder nicht täglich irgendwie damit konfrontiert sind, wie kann man sich einen Montagmorgen vorstellen, wenn du in die Arbeit kommst? Was sind deine ersten Aufgaben? Ist es die Tasse Kaffee? Ist es das Mineralwasser?
Das Mineralwasser, okay. Ja. Ja, grundsätzlich haben wir in der Rechtsabteilung eine Servicefunktion gegenüber unseren operativen Bereichen. Das heißt, wir unterstützen bei Vertragsabschlüssen, Vertragsbeendigungen, war jetzt heute meine letzte Tätigkeit, bevor ich hergekommen bin. Die operativen Bereiche wie der Vertrieb oder auch der Einkauf können sich an uns wenden. Ich bin auch noch für Compliance zuständig. Das ist vor allem ein großer Anteil in Compliance-Trainings für alle Mitarbeiter, interne und externe Audits. Und dann habe ich auch noch die Versicherung bei mir, also für unsere Tätigkeiten, eine Haftpflichtversicherung, die Rechtsschutzversicherung und so. Es klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar trüge.
Naja, aber durchaus wichtig. Wie schauen so Trainingsprogramme aus? Also wer kommt da und was sind so vielleicht grob Inhalte, dass man da sich was vorstellen kann?
Da schneidest du jetzt ein gutes Thema an. Und zwar, weil ich nämlich glaube, dass ich da einen anderen Zugang habe als ein nur Jurist. Weil wir haben 2020 beschlossen, dass wir ein weltweit einheitliches Trainingsprogramm für Compliance brauchen und haben uns deshalb für eine E-Learning-Version entschieden. Und jetzt kann man diese Programme zukaufen, da gibt es mehrere Anbieter, da gibt es verschiedene Module und ich habe mir da einiges vorführen lassen und angeschaut, ich war mit nichts zufrieden. Und dann haben wir das selber gestaltet. Und zwar in der Rechtsabteilung. Also ich hatte eine Studentin, die da auch sozusagen softwareaffin war. Wir haben uns eine Lizenz gekauft und wir haben dann von Grund auf das E-Learning selbst gemacht, mitsamt Bebilderung. Es gibt mich als Avatar in verschiedenen Posen. Also alles, was jetzt auch mit Compliance ausgesandt wird an Newslettern, kommt mein Avatar dann vor. Sozusagen meine eigene interne Marke gebildet. Und das ist, soweit ich das jetzt auch weiß, aus meinen Netzwerken schon eher eine Seltenheit. Also man kann auch hinterfragen, ob man unbedingt mich als Avatar braucht, weil wenn ich das Unternehmen verlasse, gibt es meinen Avatar immer noch. Aber da hatte ich einen weit kreativeren Zugang, als das wahrscheinlich normalerweise ein Leiter der Rechtsabteilung hätte.
Spannend. Zu Beginn, wir haben schon darüber gesprochen, gibt es oft eine Intention, dass man sagt, okay, das hat jetzt einen Grund, weshalb ich meinen Berufsweg wechsle, wieso ich abbiege. In solchen Verwirklichungsprozessen gibt es dann aber auch oft Gedanken, was wäre, wenn, irgendwie Zweifel, Sorgen. Gab es das in deiner Karriere auch oder warst du ganz klar mit dem, was du wolltest?
Also nach dem Wechsel absolut klar. Also wenn, dann eher bei der Tätigkeit im Kulturbereich selber, wenn man eben weiß, es gibt sehr viele Beschäftigungsverhältnisse, die nicht fix sind und befristet und so weiter. Also ich kenne auch andere mit kunsthistorischem Background und so, die sich von Freelance-Job zu Freelance-Job gehangelt haben. Und da war schon immer so die Frage, ist das die richtige Entscheidung, da zu bleiben? Aber ab dem Wechsel, also das ist eine meiner besten Entscheidungen meines Lebens, muss ich sagen. Habe ich gut gemacht.
Es klingt ja sehr zufrieden, das freut mich. Wenn du dein Programm erstellt hast, oder wenn du zurückdenkst, wie du dein Programm erstellt hast, gibt's ein Kursprogramm oder würdest du sagen, ist vielleicht der Avatar so der Inbegriff, der deine verschiedenen Karrieren miteinander verknüpft? Oder gibt es da andere Elemente vielleicht in den Kursprogrammen, wo du sagst, hey, das sind irgendwie genau diese zwei Wege, die sich da kreuzen und wo das zum Vorschein kommt?
Also nicht speziell in diesem Trainingsprogramm, aber in Compliance per se, weil Soziologie ist ja das Studium sozusagen vom menschlichen Zusammenleben, von Regeln geschrieben wie ungeschrieben. Die Juristerei befasst sich mit den geschriebenen Regeln. Und das war irgendwie so die perfekte Kombination, wenn es darum geht, dass man sich korrekt verhält.
Dein
früheres Publikum in den Sozialwissenschaften, wenn man so betiteln kann, und deine jetzigen Klienten sind doch auch sehr konträr, würde ich behaupten. Ziehst du auch Parallelen zwischen den zwei Gruppen, mit denen du gearbeitet hast?
Man könnte so ein bisschen die Schablone drüberlegen, dass ich damals schon unter den Soziologen wahrscheinlich eher der Yuppie war und dann unter den Juristen der Hippie und sich das wahrscheinlich auch so im Beruf abgezeichnet hat. Also wenn ich mir denke, wie ich mal jemandem aus meiner wissenschaftlichen Karriere auf der Straße begegnet bin in der Freizeit und die Person mich angeschaut hat, weil ich so mit Adidas-Jacke mit Neonstreifen und so. Und ja, also ja, immer, ich falle schon immer ein bisschen auf, ein bisschen anders zu sein. Aber
wie geht's dir damit?
Ach, es ist nur lustig. Also so ein bisschen Erwartungen brechen oder so, ja.
Welche Erwartungen gibt's im Feld, wenn man mit Juristen arbeitet?
Ja, Juristen, also ich sage jetzt mal...
Oder JuristInnen.
Ja, JuristInnen. Ja, im Jus-Studium hatte ich wirklich auch mal so einen witzigen Moment, weil, ich weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, aber es gab keine StudentInnen mit kurzen Haaren. Und ich hatte da echt so einen Moment, wo, ich glaube, es war der U19 am Juridikum, wo eine andere Kurzhaarige reingekommen ist und wir haben uns angeschaut und sie ist auf mich zugegangen und dann haben wir uns unterhalten und das war so... Es ist wirklich so ein bisschen klischeehaft mit den Perlenohrringen und Longchamp-Taschen und so.
Aber du bist bei den kurzen Haaren geblieben.
Ja, bin ich. Obwohl, es gibt wirklich Fotos aus der Zeit, wo sie ein paar Zentimeter länger sind, aber die Perlenohrringe habe ich mir immer verkniffen. Es ist auch so, also ob man sich das vorstellen kann, aber an Prüfungstagen am Juridikum, also man merkt, dass Prüfungstage sind, weil sie dann alle in Hosenanzug und Kostümen und so weiter rumrennen. Das habe ich auch nie gemacht. Ich habe es überhaupt nicht eingesehen, dass ich mich zu irgendeiner Prüfung im Hosenanzug setze.
Und das ist geblieben?
Ja, fällt man halt auf. Ja, also ich trage im Job schon Hosenanzug, aber immer mit T-Shirts. Und bin jetzt nicht so der Blusentyp.
Ja, wichtig, oder? Dass man Bereiche aufbricht.
Authentisch sein.
Wir sind in einem Gespräch, in einem vergangenen Podcast, auf die Sprache gekommen, ob der Wechsel einer Berufssparte auch ein Privileg sein kann. Würdest du das so sehen? Siehst du den Wechsel von Kultur in Juristerei als Privileg?
Ich würde es jetzt nicht als Privileg bezeichnen, aber durchaus, dadurch, dass ich beides habe, bereichernd. Und ich sage jetzt mal, ich kann die Kunst und Kultur immer als Hobby und Interesse behalten. Also ja, das gerade für die Bundesmuseen und so. Was vielleicht als Jurist schwierig ist, wenn man in Kunst und Kultur wechselt, die Juristerei als Hobby zu behalten.
Spannendes Hobby auf jeden Fall.
Als Jurist in einem Museum würde natürlich gehen, aber
Hast du das eigentlich überlegt, dass du sagst, okay, du hast jetzt das juristische Werkzeug und gehst wieder in den Kulturbereich zurück? Oder war das nie eine Option?
Nein, habe ich mir nie gedacht. Weil, wie ich schon mal zitiert habe, nicht nur schlecht bezahlt. Ja, okay. Also es ist einfach dann doch in der Wirtschaft was anderes.
Wenn wir schon über das Bezahlen reden, das Studium am IKM ist ja nicht kostenfrei. Wie hast du dir dein Studium damals finanzieren können?
Also ich habe eigentlich ich bin 98 nach Wien gekommen. Ich habe eigentlich da schon immer Nebenjobs gehabt. Das war jetzt nicht so das große Thema.
Jetzt würde ich noch zu einem kurzen abgebogenen Fragebogen kommen rund um die IKM-Zeit beziehungsweise der Zeit vor und nach dem IKM. Was ist deine größte Veränderung im beruflichen Alltag seit dem IKM?
Seit dem IKM. Also grundsätzlich, als ich noch im Kulturbereich beschäftigt war und eben auch als Freelancer, man hat die völlige Freizeiteinteilung. Und ich habe das damals auch jahrelang genossen, dass ich quasi morgens in irgendeinem Lokal frühstücken gehe und da um 10 oder halb 11 noch sitze und vielleicht nepalesisch frühstücke. Oder Nachmittag um 14 Uhr ins Kaffeehaus zu gehen und früher Schluss zu machen. Das ist jetzt natürlich in meinem Job in der Wirtschaft drastisch anders. Also auch wenn es jetzt seit Covid vermehrt Homeoffice gibt, aber so bis in die Puppen frühstücken oder um 14 Uhr im Kaffeehaus sitzen ist eher Nicht möglich.
Das ist selten. Was vermisst du an deinem früheren Arbeitsalltag?
Ja, vielleicht ein bisschen die größeren Freiheitsgrade. Also es ist jetzt eh super, auch bei mir in der Firma. Wir haben jetzt nicht mehr Kernzeit bei der Gleitzeit. Also wir haben eh schon immer Gleitzeit, aber keine Kernzeit mehr von 9 bis 14, 30. Aber so das wirklich mal mit einer Freundin, die beispielsweise, also Schichtdienst kann man es nicht nennen, aber sie hat immer wieder unter der Woche frei. Und die hat dann wirklich Freiheit, im Kaffeehaus zu sitzen, wo ich mir halt Urlaub nehmen müsste.
Deine schönste Erinnerung an die Lehrgangszeit am Institut für Kulturmanagement ist?
Ich würde sagen, wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse, tatsächlich mal eine Tanzveranstaltung im Tanzquartier, weil ich selber habe eher die Affinität zur bildenden Kunst und zu den Museen. Und das war doch auch mal eine super Erfahrung. Ich meine, ich mache es bis heute eigentlich, dass ich zur Tanzveranstaltung gehe, aber die habe ich damals echt genossen.
Was hast du nach dem Lehrgang nie wieder gebraucht?
Ja, ich würde sagen, die BWL-Inhalte, die habe ich schon parallel nicht gebraucht und brauche ich jetzt als Juristin eigentlich auch nicht.
Und was hingegen nutzt du täglich?
Wüsste ich jetzt nicht. Ich sage mal, mein kreativer Zugang ist vielleicht auch Persönlichkeitssache und nichts speziell auch aus dem Lehrgang.
Okay. Und gibt es jemanden, mit dem du nach wie vor in Kontakt bist?
Ja. Also es gibt Personen, mit denen ich jetzt sozusagen mehr als 20 Jahre Freundschaft gefeiert.
Ah, das ist spannend, weil das wurde auch schon mal genannt, dass es da immer wieder Treffen gibt und sowas. Mhm. Dass man da dennoch trotz verschiedener...
Wenn es klickt, dann klickt es. Ja.
Schön zu hören. Wenn du deine IKM-Zeit beschreiben würdest, wie ist es dir gegangen? Was hast du so mitgenommen jetzt an Gefühl vielleicht auch oder an... Inhalten?
Also ich finde super, dass im Prinzipiell, vor allem wenn man aus einer Studienrichtung rauskommt, die Teilnehmer sehr gemischte Backgrounds haben, also von Musikern über teilweise auch Juristen und Wissenschaftlern, und dass es auch so inspirierend ist und man viele Einblicke in andere Themen bekommt. Und das war auch genau meine Intention, als ich nach jahrelangem Schwerpunkt auf Kunst- und Kultursoziologie mir einfach dachte, ich brauche ein bisschen einen breiteren Zugang.
Gibt es irgendwas, was du verändern würdest? Oder wo du sagst, das täte dem Lehrgang gut?
Ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist, aber ich hätte aus damaliger Sicht durchaus die Daumenschrauben auch ein bisschen mehr angezogen. Also die Anforderungen ein bisschen höher geschraubt, sei es aus Anwesenheit betrifft oder auch was man dafür leisten muss in einzelnen Fächern.
Zum Abschluss hätte ich gerne, dass du drei Highlights aus deiner Karriere oder Learnings aus deiner Karriere als Tipps an zukünftige Studierende, an unsere ZuhörerInnen formulieren könntest, die du ihnen gerne mit auf ihren individuellen Karriereweg gibst?
Also grundsätzlich finde ich selbst, dass das eigentlich nie zu spät ist, was zu ändern. Also ich war zwar eine quasi alte Studentin in JUS, auch bei der Gerichtspraxis dann, aber ich sehe halt andere, die noch immer prekär beschäftigt sind mit Anfang 50, wo ich mir denke, ob man da vielleicht nicht noch das Ruder rumreißen könnte. Ich glaube, es ist nie zu spät und sich auch irgendwie bereit aufstellen und kreativ bleiben. Also man kann so Kreativität auch in andere Jobs mitnehmen.
Abgebogen ist ein Podcast von und mit mir, Miriam Resch. Um keine Folge zu verpassen, folge Abgebogen am besten gleich auf Instagram und beim Streamingdienst deines Vertrauens. Außerdem hörst du die Podcast-Folgen auch auf der Homepage des Instituts für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.